Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor es mit der Folge heute losgeht, kurz der Hinweis. Wir haben Ostern diese Woche, deswegen gibt es diese Woche die Folge der Woche schon ein bisschen früher. Als kleines Ostergeschenk haben wir euch außerdem alle Folgen dieser Woche frei zur Verfügung gestellt, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, was ihr alles bekommt, wenn ihr uns auf Patreon oder auf Steady unterstützt. Wir sind ein komplett werbefreier Podcast, das heißt, wir sind komplett finanziert durch Hörer und Hörerinnen, die dieses Projekt unterstützen. Ab 5 Dollar oder 5 Euro im Monat bekommt ihr vollen Zugriff auf alle Folgen. Von Montag bis Freitag jeden Tag eine frische Folge über Spiele mit Reviews, Interviews, Blick hinter die Kulissen, News und allen Formaten, die wir sonst so machen. Auf steadyhq.com/insertmoin könnt ihr uns unterstützen. Dort klickt ihr euch einfach ein Paket. 5 Euro im Monat ist das Einsteigerpaket für alle Folgen. Wenn ihr zum Beispiel 10 Dollar im Monat übrig habt und uns ein bisschen mehr unterstützt, dann bekommt ihr auch ein T-Shirt von uns und weitere Goodies. Schaut doch da mal vorbei, steadyhq.com/insertmoin. Wir würden uns sehr freuen und ohne euch funktioniert es nicht. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an alle, die uns dort schon unterstützen. Wenn ihr uns auf eine andere Art und Weise unterstützen wollt, weil ihr vielleicht gerade nicht so flüssig bei Kasse seid, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, auf unserem Twitch-Kanal ein Abo zu hinterlassen. Das kostet euch gar nichts. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann bekommt ihr nämlich von Amazon direkt ein kostenloses Abo, was ihr einem Streamer eurer Wahl schenken könnt. Und da bekommen wir dann 2,50 Euro gutgeschrieben. Das würde sehr helfen, wenn ihr da auch vorbeiklickt auf twitch.tv/insertmoin. Dort dann euer Prime-Abo auswählen und einmal im Monat, also alle 30 Tage, kann man dann das erneuern. Auch das hilft uns sehr. Vielen lieben Dank an alle, die das schon gemacht haben und vielleicht auch eine gute Möglichkeit für alle, die uns noch nicht auf Steady oder Patreon unterstützen. Jetzt viel Spaß mit der Folge und mit allen Folgen dieser Woche und frohe Ostern. Und wenn ihr wollt, hören wir uns ab Dienstag nächster Woche wieder. Montag ist Feiertag. Ab Dienstag nächster Woche geht's weiter. Viel Spaß und wir hören uns. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute geht es mit einer Folge EM on Tour nach New York. Ich war in New York von Sony eingeladen zu den Neujahrespräsentationen oder Frühlingspräsentationen für neue PSVR-Titel. Und da haben wir einen alten Bekannten getroffen, unter anderem nämlich Colin von Game 2. Und der sitzt mir heute gegenüber hier am Mikro. Guten Morgen, Colin.
Hallo Manu, schön. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Es ist auch für mich eine Ehre.
Ja, ich meine, wir kennen uns jetzt schon so ein bisschen, also so jetzt nicht sonderlich lang, aber natürlich durch unseren gemeinsamen Beruf hier irgendwie ja schon über längere Zeit. Aber wir haben es noch nicht geschafft, zusammen zu podcasten. Mhm. Und ich hatte an dem Tag, wo wir da unterwegs waren zusammen, mein Handmikro vergessen. Deswegen haben wir es jetzt ein wenig schleppen lassen, einen Termin zu finden. Aber wir müssen dringend über die Erlebnisse und Ereignisse reden, die wir da in New York erlebt haben. Wir haben uns nämlich die aktuellen Sachen von PlayStation VR beziehungsweise die Neuheiten für PlayStation VR angeschaut. Und da gab es ja einiges zu sehen in New York.
Ja, das kann man so sagen. Also es war ja schon ein relativ umfangreiches Line-Up, wenn jetzt vielleicht auch gar nicht so unglaublich überraschend oder so wahnsinnig frisch, aber schon irgendwie hochwertig. Ich war unterm Strich aber trotzdem, mein Initialgefühl war so ein wenig Enttäuschung. Also zumindest nachdem Sony, die ja, ich weiß nicht, ob du so einen Exkurs hier zulassen möchtest, aber man wird ja, man macht ja so einen Trip und dann heißt es so, hey, wir fahren nach New York, habt ihr Bock mitzukommen? Da stellen wir unser PSVR-Line-Up vor. Ein paar Sachen kennt man schon, über andere Dinge kann ich noch nicht sprechen, das ist streng geheim. Und es sind ein paar, da kommen wir schon so an, schon gute Sachen dabei. Und dann überlegst du dir so, ja, ergibt das Sinn, New York? Natürlich ist toll, aber kostet auch total viel Zeit. Will man da hinfahren? Ja, alles klar, okay, machen wir. Soll wohl geil werden. Und ein paar Tage später, nachdem natürlich so eine Reise dann auch durchgeplant und gebucht ist und es dann auch keine Exit-Strategie mehr gibt, das klingt ja zu bösartig, aber man ist ja doch, wenn man das beruflich macht, geht es ja nicht nur um, wow, New York, sondern Zeit ist Geld und man muss sich dann schon gut überlegen, was man unter welchen Bedingungen und in welcher Konstellation macht. Und wir hatten uns dann eben entschieden, mit einem Kollegen, mit dem Chris, zusammen für Game 2 da auch hinzufahren, weil wir dachten, okay, klingt doch gut, Sony soll sich wohl was richtig Tolles dabei denken, weil von wegen ist noch nicht revealed und das Thema ist ja wichtig für die. Ja, und dann irgendwie kurz vorm Event gab es dann die Liste mit Spielen und da war halt, sagen wir mal, ich will das gar nicht jetzt schlecht reden, bevor wir ins Detail gehen, weil das war es nicht, aber so erstmal so diese journalistische Erwartungshaltung, wenn man weiß, ey, die geben jetzt richtig Geld aus, die karren Leute nach New York etc. pp., da muss so richtig was Tolles irgendwie schlummern. Ja, und dann war da erstmal so nicht so das ganz große, mega neue Thema dabei oder vielleicht eine neue Hardware-Generation oder irgendwas, wo man so sagen würde, jawohl, dafür lohnt sich New York. So, auch aus deren Sicht.
Ja. Ich kann das total unterstreichen, was du sagst. Im Vorfeld so, ja, okay, New York abwägen. Man ist halt wirklich halt 2-3 Tage unterwegs, kämpft ein bisschen mit dem Jetlag und ist natürlich einfach, man verbringt halt mehr Zeit im Flieger und am Flughafen als auf dem eigentlichen Event. Mhm. Also wahrscheinlich ungefähr 8-mal so lang, als wir auf dem Event waren, ja, haben wir mit Reisezeit verbracht. Und man hat ja auch selten was von den Städten. Also in dem Fall war es jetzt so, dass wir tatsächlich noch verlängern konnten und das Wochenende dabei hatten. Dann ist es ja irgendwie auch ganz, ganz nett. Dann kann man da privat noch ein bisschen Zeit verbringen und fliegt dann halt ein paar Tage später zurück. Das geht bei solchen Sachen ja ganz gut, aber ist nicht unbedingt immer auch ausschlaggebend für so ein Event. Also gerade wenn man zum Beispiel Presse-Events in London hat, dann geht man manchmal auch am Morgen hin und abends wieder zurück und sieht halt von London genau gar nichts, außer einem Besprechungszimmer. Mhm. Ja.
Genau das, ja. Und als New York, dann, das ist dann halt nochmal eine andere Ecke, wie du schon gesagt hast. Und wir mussten ja leider auch sehr zeitig dann zurück. Aber ist egal, ich will gar nicht jammern, also ich will gar nicht hier den Tone setten für irgendwas Schlechtes, denn das, was da vor Ort war, war ja cool.
Genau, aber mir ging es ganz genauso mit der Erwartungshaltung. Ich hatte bis zuletzt, wirklich bis ich im Flieger saß, hatte ich noch gehofft, dass Sony vielleicht doch noch einen Ass aus dem Ärmel zückt, wenn sie uns nach New York fliegen und sagt, und hier, jetzt seid ihr da, jetzt können wir es euch zeigen, das ist die neue PlayStation VR ohne Kabel oder sowas in der Art, ja.
Genau das.
Darauf also hatte ich so ein bisschen spekuliert.
Ja, ich glaube, das haben
deswegen sind wir da ja auch alle rüber.
Ja.
Dann waren wir aber vor Ort und nach einiger Zeit, als wir dann alles angespielt haben, kam dann doch auch eine gewisse Befriedigung, nenne ich es jetzt mal, weil die Sachen, die wir gespielt haben, da waren wirklich schöne Sachen auch dabei. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen vielleicht der Prioritätenliste nach, was uns am besten gefallen hat. Das, was wirklich auch zuvor verschwiegen wurde, was auch wirklich unter Verschlusssache stand, was wir selber auch nicht wussten, bis zum Reveal in der, na, wie hieß dieses PlayStation Direct?
State of Play, genau, das hochgradig gefeierte Sony-eigene Reveal-Event im Internet. Das war natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Ganz so gefeiert wurde es natürlich dann ja leider doch nicht.
Das war quasi am Vorabend, bevor wir unsere Koffer gepackt haben, um nach New York zu gehen. Da wurde es erstmals präsentiert, nämlich Marvel's Iron Man VR. Und es ist eigentlich auch genau das, was drinsteht. Man schlüpft in den Anzug von Tony Stark und spielt den Iron Man. Ein exklusiver, ich glaube von... Ja, es war einer der reinen exklusiven Titel an dem Tag. Es gab auch gemischte Sachen, also Sachen, die sowohl für 2D als auch für VR erscheinen. Aber Iron Man kommt wirklich exklusiv für PlayStation und auch exklusiv für PlayStation VR. Mhm. Und wie hast du das denn empfunden? Wir durften da ja in den Anzug schlüpfen und direkt die ersten 2 Level mal anspielen.
Ja, also als es revealed wurde und dann eben klar war, das ist jetzt dieses große Ding oder für die erstmal das wichtigste Thema. Da war ich schon wirklich auch erstmal ernüchtert, weil ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ein unglaublicher Superhelden-Fan. Ich habe da so ein bisschen...
Du bist halt einer,
deswegen. Ja, sagt man das? Ja, ich bin einfach so ein bisschen übersättigt. Das heißt, wenn Iron Man oder Spider-Man, ganz egal, was draufsteht, ist mir das erstmal nicht so wahnsinnig wichtig. Und da habe ich gedacht, Iron Man, na gut, okay. Und dann habe ich mir auch das Video angeguckt und war dann schon ein bisschen interessierter, denn und das ist, glaube ich, auch gleich die größte Stärke, die ich dann auch wahrnehmen konnte. VR und auch meinetwegen die beiden Move-Controller, so limitiert sie sind, die sind natürlich schon so ein bisschen wie dafür gemacht. Soll heißen, dass man sagt, wenn man sich einen Superhelden raussucht, der erstmal einen Helm trägt, super, Iron Man trägt einen Helm, man selber hat auch so eine VR-Brille auf. Das ergibt dann schon mal Sinn von der Immersion, ne? Also die ganzen, was in einem Display von Tony Stark dargestellt werden kann, kann man dann theoretisch auch erstmal auf die VR-Brille als HUD irgendwie zaubern. Ist schon mal eine gute Idee. Und dann natürlich diese komplette Steuerung, also steuern, fliegen und ballern über die Hände. Da sind ja die Düsen drin, da sind die Strahler drin. Also alles, was quasi in der Filmvorlage ist, kann man relativ intuitiv und glaubwürdig mit den beiden Move-Controllern simulieren. Und das war dann schon natürlich erstmal ein super Argument und das habe ich auch gleich gespürt, denn so die ersten so ein bisschen Flugversuche, da gab es ja erst so ein Demo-Level, so, wo so ein paar Aufgaben waren, flieg nach vorne, hover, dreh dich um, ziel dahin, das war alles schon cool, weil man plötzlich gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine große Lizenz, die man da versucht zu melken, nachdem Spider-Man ja schon so super erfolgreich war auf der PlayStation exklusiv, sondern das ergibt Sinn für das Thema VR. Und da war initial erstmal Freude bei mir.
Ja, und wie du schon gesagt hast, das Spiel setzt wirklich auch sehr gut. Das sind die Camouflage-Studios, die haben sich überlegt, okay, wir haben diese Beschränkung mit den Move-Controllern, ja, also die Move-Controller im Gegensatz zu dem Beispiel den Oculus-Touch-Controllern, da haben sie keine, nicht wirklich viele Knöpfe, keinen Analogstick, die sind nicht so wunderbar präzise von der Erkennung, aber wie du schon gesagt hast, zu Iron Man, da muss man halt nicht groß drüber nachdenken. Du streckst deine Hand aus nach vorne, das heißt, du fliegst nach hinten, weil ja die Düse vorne aus der Handfläche rauskommt, und wenn du schießt, dann zielst du halt einfach wie bei einem Rail-Shooter. Du guckst halt einfach, wo du hinschießen willst, dann hast du so ein kleines Fadenkreuz und dann visierst du mit deiner Handfläche einfach dieses Ziel an, drückst den Triggerknopf und schießt. Mhm. Und mehr musst du nicht wissen, um dieses Spiel zu spielen. Und es fühlt sich wirklich sehr, sehr cool an, da als Iron Man durch die Gegend zu chatten. Und du hast auch sofort diese Wiedererkennungseffekte. Also diese HUD-Einblendungen in dem Helm, die wir halt aus den MCU-Filmen auch kennen, die helfen dir einerseits eben dabei, dich wirklich auch so ein bisschen zu orientieren, weil dadurch hast du ein festes Raster im Gesicht, was bei VR dafür hilft, wenn du schnell durch die Gegend fliegst oder wilde Bewegungen machst, dass du halt ein Gefühl von Stabilität hast. Also das hilft auch wirklich, da diese Motion Sickness einzufangen. Mhm. Und ich bin da durch die Gegend gedüst und gechattet und hatte überhaupt gar kein mulmiges Gefühl im Bauch. Also ich bin jetzt VR auch einigermaßen gut gewöhnt und kann mich da relativ schnell drin bewegen. Ist ja auch so eine Übungssache. Also, aber ich glaube, dass das, wie du schon gesagt hast, die perfekte Lizenz ist für VR.
Ja, also genau den Eindruck hatte ich auch. Letztendlich gab es, und das ist dann wieder so ein bisschen problematisch, denn diese Begeisterung für diese Steuerungsmöglichkeiten, die gab es in den beiden Levels, die man da sehen konnte, nur auch so bedingt dann zu spüren für mich. Also das Tutorial, ja, in dem man so Flugübungen machen muss, in dem man sozusagen auch die ganze Move-Palette vom Iron Man irgendwie so übt, also so ein bisschen hovern auf der Stelle, alles klar, beide Arme so nach unten. Oh, da unten links durch die Höhle musst du fliegen, da ist so ein Ziel, alles klar. Also ich versuche meine Düsen so ein bisschen einzustellen, dass ich gleichzeitig sinke, aber auch nach vorne fliege. Wow, ich bin einigermaßen gut durch die Höhle gekommen. Das waren alles so meine persönlichen Highlights, weil dieses Intuitive da auch schon umgesetzt wurde. Und zumindest in dem Tutorial-Bereich, den man da in der Nähe vom Meer eben so hatte und eben diese Aufgaben machte, durch Höhlen fliegen, über irgendwelche Hindernisse hinweg, Ziele abschießen, sich umdrehen etc. Da kam so diese ganze Möglichkeit gut rum. Der konkrete Level, den man dann gespielt hatte, der war mir dann... Ja, klar, man versucht dann so ein bisschen was Spektakuläres zu zeigen, wo man sagt, so, und jetzt mal ein Action vom Trainingsparcours in das Spiel rein. Das war halt so, an Bord eines Flugzeugs, das sieht man ja auch in dem Demo, sitzt man erstmal, es gibt ein bisschen Geplänkel mit der KI da, irgendwie bla bla bla, und plötzlich greift irgendeine Entität an, es wird ein Loch gerissen ins Flugzeug, Tony Stark fliegt raus, im Fliegen schnell der Iron Man-Anzug angezogen, und dann wird geballert. So, und dann war das Ganze relativ railig. Also da hatte ich schon, total, ne, da hatte man von dieser, im Prinzip fliegst du um ein Flugzeug herum, das qualmend im Sinkflug ist, das angegriffen wird. Aber das Spiel hat dir immer das Gefühl gegeben, du kannst da gar nicht frei rumfliegen. Sondern du wurdest immer so reingelotst in so bestimmte, jetzt kommen sie von links, alles klar, dann wirst du halt selber nach links gezogen, so ein Büschen, um da die Gegner wegzuballern. Oh, jetzt musst du unter das Flugzeug, um da zum Beispiel das Fahrwerk auszufahren, das klemmt. Alles klar, wirst du sanft, aber bestimmt in die Richtung geleitet. Und ja, das mag natürlich für die Action und für die Inszenierung, man will keine Langeweile aufkommen lassen, ganz cool sein. Mir war das aber dann doch zu geleitet, zu railig.
Ich fand es auch, also von der Inszenierung war das echt geil, aber es war nicht glaubhaft. Also dieses, man hatte nie das Gefühl, man fällt.
Genau.
Man hat gesehen, das Flugzeug stürzt ab und brennt und man schwebt als Iron Man ja natürlich auf einer stehenden Höhe. Also, aber gerade auch diese Szene, diese Anfangsszene, als man aus dem Flugzeug rausgerissen wird, auf einmal wird es schwarz und es kommt ein Ladescreen.
Ja.
Dann stand ich irgendwie 20 Sekunden da, gerade im Spannungsmoment, und dann stehe ich in der Luft, ohne den Anzug anzuhaben, dann kommen die Teile angeflogen und ich habe zu keiner Sekunde das Gefühl, ich falle.
Ja.
Dann habe ich den Anzug an und stehe quasi in einem Level um das Flugzeug herum, wo ich nur sehe, dass irgendwas abstürzt, aber es passiert nichts. Also ich sehe auch nicht den Boden, der auf mich zurast oder so. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl einer Bedrohung. Und Rail-Shooter würde ich auch am ehesten als Genre nennen, wenn man jetzt das Rail halt so ein bisschen nicht so ernst nimmt. Bei Rail geht es ja immer irgendwie nach vorne oder man fährt wie auf Schienen. Hier war man halt einfach statisch um das Flugzeug herum. Man konnte sich innerhalb dieser Arena frei bewegen und es war dann eigentlich wie so ein Horde-Welle-Angriff.
Ja.
Da kamen halt verschiedene Wellen von gegnerischen UFOs, nenne ich es jetzt mal, die so Drohnen, die wir dann einfach erledigt haben. Und mehr konnten wir leider noch nicht sehen. Die Camouflage-Leute, die haben aber gesagt, es soll eine ganze Kampagne sein. Ja. Also man soll wirklich so eine ganz eigene Geschichte erleben mit Tony Stark, mit Iron Man. Und ich glaube, da ist noch relativ viel Potenzial. Also ich glaube, ich schreibe den Titel noch nicht so ganz ab, dass der nicht auch noch mehr offene Level zu bieten hat. Also vielleicht haben sie sich gedacht, für diese Demo zeigen wir jetzt diesen spannenden Flugzeugabsturz, damit man gleich irgendwie so diese Inszenierung mitbekommt. Kann ja natürlich auch sein, dass es nachher ein bisschen freier oder open-worldiger wird. Ich glaub's aber noch nicht so richtig. Ich glaube, dass das so einzelne abgekapselte Level werden, wie dieser Flugzeugabsturz, wo man halt jeweils irgendwelche Missionsziele hat.
Ja, also wir wissen es nicht, aber ich meine, es ist eine Marvel-Vorlage, sage ich jetzt mal, oder so eine Comic-Vorlage. Ja. Die werden da schon sehr auf eine Inszenierung und den Rausch vielleicht der Action und des Bombasts setzen. Aber warten wir es mal ab. Also wie gesagt, der Tutorial-Level hat gezeigt, dass das Potenzial da ist, das Grundgerüst wirklich das flexibel und vielleicht ein bisschen offener zu machen. Die Mission, die man spielen konnte, hat es nicht gezeigt. Es bleibt halt abzuwarten, in welche Richtung sich das Ganze dann im Spiel entwickelt.
Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich will es auf jeden Fall sehen, was die damit machen, auch weil es exklusiv ist. Aber grafisch hat mich das überhaupt nicht umgehauen.
Ja.
Im Gegensatz zum nächsten Titel, zu dem wir gleich kommen. Also grafisch war das echt noch relativ mau. Innerhalb der Bewegung und der Action, wenn man da rumfliegt, geht es. Aber gerade in den Zwischensequenzen war das sehr, sehr durchschnittlich auf jeden Fall.
Definitiv.
Und ich glaube, da ist die Qualität von Spider-Man.
Ja, oder so. Und vor allem, wenn man da jetzt den Vergleich hat, also für alle, die sich meinetwegen den Trailer angucken oder generell irgendwie gecaptures Material von VR-Spielen. Für mich war vor allem innerhalb des Flugzeugs die Diskrepanz zwischen dem, was man auch auf den Kontrollmonitoren draußen als Zuschauer gesehen hat und dem, was du dann wirklich in der Brille siehst, das war Wahnsinn. Also das war ja Aliasing aus der Hölle, also so viel Treppchenbildung habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber wie du schon angedeutet hast, das ist jetzt natürlich einerseits auch der Limitation dann des Displays geschuldet, also der VR-Brille. Andererseits hat dann mindestens ein anderer Titel gezeigt, dass man da schon noch mehr rausholen kann, als man bei Iron Man VR gesehen hat.
Genau. Und es war halt auch direkt zu vergleichen, weil wir da direkt ab von der Station 2 Meter weiter gelaufen sind und da gab es dann Blood and Truth zu sehen. Blood and Truth ist tatsächlich ein Shooter, bei dem wir mit den Move-Controllern Gewehr simulieren sozusagen oder verschiedene Pistolen, doppelläufige Pistolen und so weiter und tatsächlich wirklich einfach ballern. Und wenn ihr sagt, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, so, das gab es schon mal, nämlich als London Heist. Das ist von den London Studios. Die haben in dieser Demo-Packung von der PlayStation VR, haben die diese London Heist-Demo gemacht. So als bisschen als Proof of Concept, dass man sowas mit VR machen kann. Das hat allen super gut gefallen. Daraus ist ja zum Beispiel auch der Astrobot entstanden. Da gab es auch so ein Demo-Level. Und Blood and Truth ist jetzt sozusagen die Vollversion von London Heist. Und da geht's direkt los. Man sitzt am Verhörtisch und es kommt ein Cop rein und dreht dir so ganz klassisch so die Lampe ins Gesicht und sagt, wo warst du am 12. November 19 so und so? Und wirft dir so eine Akte hin und redet mit dir und die Augen verfolgen dich. Man sieht wirklich so auch die Hauttexturen und dann gibt's eine Rückblende und man ist mitten in der Action. Und das im direkten Vergleich zu Iron Man, da merkt man schon, was man aus der PlayStation VR auch technisch noch rausholen kann. Also da war ich echt baff, wie gut das aussah.
Auf jeden Fall. Also da hat man es wirklich nicht nur in den Zwischensequenzen gesehen, in diesen ja, natürlich manipulierbaren, also im Sinne von rumgucken in dieser Verhörszene, wo die Figuren gut aussehen, wo die Hintergründe ganz gut aussahen, alles stimmig aufeinander abgestimmt, farblich und technisch, sondern dann eben auch in den Action-Level, denn Action bedeutete hier, zumindest das, was wir gesehen haben, war im Kern natürlich auch irgendwo noch on-rail, aber wer die Heist-Demo gespielt hat, das war ein Schritt mehr. Oder ein relevanter Schritt mehr. Also man konnte sich in diesen Action-Leveln, ich glaube, wir wurden da in so eine Wüste geschickt, in der wir irgendeine übliche, welche Mission, ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen mussten, am Ende des Tages mussten wir alles kaputt ballern und jemanden befreien. Ja? So was. Ja,
genau, Geiselbefreiung.
Genau, Geiselbefreiung war es. Und konkret hat sich das dann einfach natürlich auch so gespielt, wie man es vielleicht erwarten kann. Völlig frei bewegen geht nicht, aber es gab verschiedene Deckungsmöglichkeiten und auch Fortkommöglichkeiten. Soll heißen, man klickte sozusagen auf ein bestimmtes Symbol und konnte sich dann dahin bewegen. Oder wenn man merkte, oh, hinter diesem Mauervorsprung habe ich jetzt eine schlechte Sicht auf die Gegner, die da oben auf dem Balkon sind, dann auf Knopfdruck kann man nach rechts huschen, hinter einem anderen Mauervorsprung oder wieder zurück. So ein bisschen je nach Wunsch. Und daraus ergaben sich natürlich schon so ein bisschen so angehaucht taktische Gefechte, möchte ich mal sagen. Weil man eben nicht nur die geskripteten Gegnermassen wegballern musste, sondern sich auch noch überlegen musste, zumindest, wo bin ich und wann gehe ich weiter. Und das sah auf jeden Fall gut aus.
Es war eine genau richtige Mischung, weil die Action hat wirklich auch Spaß gemacht. Es soll wohl später auch so ganz klassisch, wie man das von diesen Deckungsshootern kennt, halt verschiedene Pfade geben. Also mich hat es sehr an diese alten Arcade-Automaten erinnert, wo man mit dieser Fußtaste immer in Deckung ging.
Ja, Time Crisis meinst du.
Ja, genau. Du konzentrierst dich halt hauptsächlich auf das Zielen, aufs Nachladen. Und das hat wirklich auch Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Du warst direkt vor mir dran. Dein Kollege, der Chris, hat dich ja dabei gefilmt. Und ich stand so daneben und habe euch zugeschaut. Und diese Bewegungen zu sehen, so dieses Nachladen, ja, man greift hinter sich mit den Move-Controllern, um die Pumpgun irgendwie zu nehmen. Dann greift man ins Handschuhfach bei dieser Verfolgungsmission, um sich neue Munitionsclip zu nehmen. Und dann sieht man, wie du halt da sitzt und einfach so quasi deine zwei Move-Controller ineinander haust. Und wenn man dann selber spielt, dann realisiert man, dass man halt wirklich so das Gefühl hat, man rammt da ein neues Magazin in die Pistole. Mhm. Und das ist innerhalb des Spiels kommt einem das alles total cool und plausibel vor.
Absolut. Und hat auch da viele Möglichkeiten. Das ist das Schöne, wenn man dann erstmal sagt, es war bei London Heist und auch bei manchem anderen VR-Ballerspiel, speziell wenn diese speziellen Controller mit dabei sind, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese
Der
Aim-Controller, genau. Zumindest bei diesem Sci-Fi-Ding war das ja auch schon ganz nett. Mhm. Ich habe ja auch davon den Namen. Egal, bleiben wir bei Blood and True. Also ich finde es immer schön, dass da die Möglichkeiten dann im Rahmen dessen, was es halt bietet, auch ausgereizt werden. Also du hast gerade das Beispiel genannt mit der Munition nachladen. Alternativ bei dieser Autoverfolgungsszene konnte man aber mit der linken Hand auch eine zweite Waffe nehmen. Also da hatte ich in der einen Hand einmal eine Uzi und in der anderen Hand eine Pistole, wo man erstmal denkt, super geil, doppelt schießt besser. Aber natürlich hast du dann sofort das Problem, verdammt, ich kann ja nicht einfach auf Knopfdruck nachladen. Jetzt sind beide Waffen leer geschossen. Jetzt muss ich das irgendwie in mein Spiel integrieren, in meine Taktik. Also die eine Waffe weglegen, damit ich mit der die Munition nachschieben kann. Das sind dann so kleine Twists und Gags. Oder eben alternativ zu sagen, ich nehme jetzt nur eine Waffe und mit der anderen Hand greife ich den Lauf von unten, zieh sie ein bisschen näher an mich heran, um noch genauer über Kimme und Korn zielen zu können. Und das funktioniert.
Ist dir das auch passiert, dass du immer ein Auge zugemacht hast beim Kimme und Korn?
Ja, genau.
Ich habe mich selber dauernd dabei erwischt.
Und ich dachte dann auch, ich sehe ja viel schlechter und habe mich gemerkt, ach so, der Kippwinkel der Waffe. Der war ungünstig. Ja. Ich muss dann natürlich so kippen wie eine echte Waffe, dass ich dann auch durch das Zielfernrohr das Rotpunktvisier oder was das gerade sieht, anzielt, auch sehe, um dann zu treffen. Und das finde ich, das ist halt witzig, weil es ist nicht nur ein Immersionsfaktor, dieses Zielen und Schießen und sonst was machen, sondern auch etwas, was man strategisch natürlich ins Game Design einbauen kann. Also die Zielgenauigkeit, die Zeit, die Wahl der Waffen, die Tatsache, dass man nicht auf Knopfdruck einfach nachlädt, sondern das manuell machen muss, das war sehr charmant und hat schon gezeigt, dass da viel Potenzial ist. Bei aller Einschränkungen ergeben sich dann natürlich auch neue Möglichkeiten fürs Spiel, neue Herausforderungen und ja, Gameplay-Twists, sag ich jetzt mal so.
Und spielerisch ist es natürlich keine große Überraschung. Ich meine, es gibt so versteckte Symbole, die du dann noch finden kannst. Also zwischendurch hast du dann so kleine Minigames, sag ich mal, dass du irgendwie Schubladen durchsuchst. Da sind dann irgendwelche versteckten Items drin. Oder auch so Schlösser knacken, was natürlich auch gut mit Move-Controllern funktioniert. Du hast dann so einen Dietrich und dann kannst du halt so diese Schlösser knacken. Oder musst irgendwie dann halt auch mal irgendwelche Zahnräder drehen und solche Sachen. Also da haben sie sich schon so ein paar Kleinigkeiten noch einfallen lassen, die das so ein bisschen auflockern. Und freue mich auf jeden Fall drauf. Also wird jetzt kein Überhit, aber so sehr unterhaltsam, weil in VR ein bisschen rumzuballern, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Kleine Anekdote noch wegen Immersion. Wir haben ja dann diesen Level gespielt mit der Geiselbefreiung und diese Geisel springt dann in so einen Jeep und dann fährst du los und dann kommt gleich so ein Hubschrauber und der ballert dir irgendwie das Fenster kaputt. Und ich habe mich natürlich auch gleich wie so ein Hund aus dem Fenster gelehnt, um irgendwie so zu gucken. Und in dem Moment spüre ich einen Windzug. Und ich dachte so, boah, wie geil ist das immersiv? Und dann habe ich realisiert, wir waren ja in so einem geschlossenen Gebäude und es war ja relativ warmes Frühlingswetter und in dem Moment sind die Klimaanlagen angegangen von dem Gebäude, in dem wir waren. Und ich habe gedacht, es wäre eigentlich total geil, wenn PlayStation so einen kleinen Ventilator releasen würde, dass immer, wenn das Spiel das irgendwie hat, dass dann auch so ein Windstoß oder
so. Ja, sowas wäre schon Hammer. So ein bisschen wie bei Labo VR, ne? Wo ja so ein Blood-Controller dabei ist.
Aber Ventilator ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Den müsste man sich wahrscheinlich in die Brille einbauen für das nächste Spiel. No Man's Sky Beyond bekommt einen VR-Modus. Beyond wird das neue Update für das Spiel, das alle Besitzer des Weltraumabenteuers umsonst bekommen. Und mit diesem Update wird dann auch der lang erwartete VR-Modus nachgeliefert. Und das war wirklich einer der großen Überraschungen auch bei den Ankündigungen. Das ist nicht exklusiv, also Beyond wird auch ganz normal so für die 2D-Version erscheinen, aber das komplette Spiel, es ist kein abgespeckter Modus, sondern das komplette No Man's Sky, das gesamte prozedural generierte Universum mit allen Features und mit allen Sachen, die inzwischen nachgepatcht wurden, mit Basenbau und allem drum und dran, wird komplett auch in VR und auch auf der PlayStation VR spielbar sein. Und das ist schon ein ziemlich großes Unterfangen, also wahrscheinlich mit Abstand das komplexeste VR-Spiel bis dahin. Zusammen mit Elite wahrscheinlich.
Ja, also das ist genau wie du sagst, das ist so das, was sich ja viele Core-Gamer auch irgendwie immer wünschen. Dass VR ja. über ein Demo, über eine Idee, über ein Minispiel hinausgeht, sondern einfach ein klassisches Spiel nimmt mit aller Komplexität und das einfach in VR noch um den Faktor Immersion ergänzt, um es mal plump zu sagen. Und ja, No Man's Sky, das ist ja ein Monster, also nicht nur von der Komplexität der Spielwelten und der Spielelemente her, sondern auch was die ganzen Mechaniken da drin angeht. Und da hat man schon gemerkt, Sean Murray, ein super sympathischer Dude übrigens, mit dem man da auch absolut gut reden konnte, der den ganzen Tag sich die Geduld genommen hat, Leute in dieses Universum und in das VR-Erlebnis einzuführen, höchstpersönlich. Bei aller Streitbarkeit in der Vergangenheit, ein super motivierter, interessierter und sympathischer junger Mann, der auch sagte, ja, das war eine der ganz großen Herausforderungen, VR hier nicht nur als Gimmick zu nehmen, sondern eben die Möglichkeiten von VR und die Erfordernisse von No Man's Sky bis ins kleinste Detail zusammenzubringen. Also alle Spielelemente einerseits anzupassen, andererseits vielleicht auch minimal zu verändern, und damit das nicht einfach so wirkt wie was Übergestülptes. Und zumindest hatte er auf jede Frage, die ich da so hatte, eine Antwort. Und man konnte relativ viel ausprobieren, also vom Rumlaufen über irgendwie das Abtragen von Wänden, das Einsetzen von verschiedenen Technik-Gadgets, die man sozusagen dabei hat, über das Fliegen, über das Rumlaufen in irgendeiner Raumbasis. Also er hat so an repräsentativen Stellen versucht zu zeigen, dass wirklich das gesamte No Man's Sky Spielerlebnis in VR angepasst optimal an die Erfordernisse möglich ist.
Und das war vor allem auf der PlayStation kein einfaches Unterfangen, weil die Move-Controller, das haben wir jetzt ja schon zweimal erwähnt, die sind ja schon sehr eingeschränkt. Also du kannst das mit Move-Controllern spielen und dann wirfst du dich halt so, wie man das aus den VR-Spielen kennt. Du zielst so auf den Boden, wo du als nächstes sein möchtest, und dann teleportierst du dich an die Stelle hin, weil du hast ja keinen Analogstick. Das ist ein bisschen komisch, finde ich immer, diese Fortbewegungsart. Du kannst alternativ auch dein PlayStation DualShock einfach in der Hand halten und einfach ganz normal mit dem spielen. Aber sie sind wirklich so diese extra Meile gegangen und haben auch die Hände dann eben an die PSVR Move Controller gekoppelt und alles, wirklich alle Buttonbelegungen irgendwie mit so einem Hologrammsystem am Arm umgesetzt. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Also das muss ein unfassbarer Aufwand gewesen sein, diese ganzen Features, die No Man's Sky inzwischen hat, halt auf diese sehr beschränkte Steuerungsmöglichkeit runterzudampfen. Ich weiß noch nicht, ob ich damit wirklich dauerhaft spielen würde wollen. Wahrscheinlich würde ich auch eher zum Move-Controller wechseln, weil man damit sich halt auch einfach frei bewegen kann. Ja. Also zum DualShock wechseln.
Also da kommt nämlich genau der Fakt. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht kann man nach einem halben Jahr da mal von den Zahlen oder Erfahrungswerte bekommen. Wie lange hältst du das durch? Weil wir wissen es alle, gerade ein Spiel, was du vielleicht 8 Stunden spielst, jetzt mal vollkommen ungeachtet der Tatsache, ob man diese Brille aushält auf dem Kopf oder einem irgendwann übel wird. Denn auch hier, tut mir leid, das war technisch teilweise schon ja, so semi-geil in der Brille, ne? Da waren teilweise auch komische Fehler drin, obwohl das Ding eigentlich fertig sein sollte. Bestimmt ein paar Bugs, die noch ausgemerzt werden. Aber es sah jetzt nicht wirklich prachtvoll aus. Und wie lange man es wirklich durchhält, jedes Pipifax-Manöver, wie zum Beispiel auch das Steuern des Raumschiffs, indem man simuliert, man hält Griffe, die man in bestimmten Winkeln und Positionen mit der Hand am Move-Controller auch nachahmen muss, um das Ding zu steuern. Also wie lange das Spaß macht und über diesen wow, geiles Gimmick, Shut up and take my money Effekt auch wirklich Langzeit Spaß macht, bequem ist oder irgendwie sich durchsetzt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht ist es nur was für die ganz, ganz Harten. Ich finde es cool, dass sie es machen, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das wird sich abnutzen. Das ist ein Goodie, aber ich denke mal, das konventionelle Spielen. Ja, nee, meinst du nicht?
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ja so ein paar Leute aus der Community auch, die halt einfach darauf schwören, in Elite zum Beispiel alles in VR zu machen und einfach diese große Immersion schätzen, da wirklich in dem Raumschiff zu sitzen. Und ich glaube, dass es in No Man's Sky auch diese Zielgruppe geben wird, die immer schon darauf gewartet haben und die genau auf diesen Moment gewartet haben und sich jetzt VR anschaffen. Ja, die haben gesagt, okay, ich liebe No Man's Sky, ich liebe dieses Universum. Sobald das in VR ist, kaufe ich mir das VR-Headset. Also ich glaube, dass No Man's Sky tatsächlich für einige Verkäufe sorgen wird, was PlayStation VR-Headsets angeht. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, also so gern ich das Headset von der PSVR auch mag, würde ich, glaube ich, zur PC-Version greifen, wenn ich die Wahl hätte. Also wenn ich jetzt ein No Man's Sky-Spieler wäre, würde ich, glaube ich, die PC-Version spielen, weil das hat unfassbar geruckelt auf der PlayStation, da bei unserer Beta-Version. Der Sean Murray, ich habe ihn dann auch drauf angesprochen, der hat gesagt, ja, das Beyond-Update ist ja noch eine Weile hin, das kommt ja jetzt erst im Sommer. Das ist jetzt noch nicht optimiert für die PlayStation. Natürlich ist die Hauptentwicklungsplattform der PC. Und sie haben es jetzt aber halt irgendwie jetzt gemacht, damit man es halt auf diesem Event anschauen kann. Also mir wurde instant schlecht, als ich da mit dem Raumschiff rumgeflogen bin, weil es einfach noch nicht mit voller Framezahl lief. Es hat unfassbar geruckelt. Es lief ja auch schon den ganzen Tag. Da haben sich wahrscheinlich auch irgendwie die Cache-Dateien dann angesammelt. Und es hat ziemlich gestottert. Also da wird schon noch einiges an Optimierungsarbeit reinfließen, aber es muss einigermaßen runtergedampft werden, bevor das flüssig läuft, einfach weil es halt so ein komplexes Ding ist. Die PC-Version, klar, da brauchst du dann natürlich entsprechend die stärkere Hardware. Da hast du dann aber auch die Move-Controller, die Touch-Controller, die halt ein paar mehr Buttons und so haben. Ich bin mal gespannt, aber ich tendiere dazu, zu behaupten, dass es wohl eher für PC-Spieler irgendwie voll funktions-, also zu empfehlen sein wird in PlayStation VR, aber ich finde es toll, dass sie auch diesen Schritt gehen und sagen, wir machen es trotzdem auch für die PlayStation VR. Weil sie halt von Sony ja auch so unterstützt wurden damals bei der Entwicklung, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen Ehrensache für Hello Games. Selten einen Entwickler gesehen, das wollte ich nochmal betonen, der so committed ist zu seinem Spiel.
Definitiv.
Ja? Also Sean Murray war ja schon zum Release irgendwie ein Wrack. Er sah wieder deutlich gesünder und erholter aus. Also ich glaube, diesen Stress hat er einigermaßen verarbeitet.
Ja. Ich wünsche es ihm sehr. Netter Dude und wie du gesagt hast, er steckt echt mit Leidenschaft nach wie vor in diesem Projekt drin. Das hat man einfach gemerkt. Genau.
Dann ein Spiel, was es auch in 2D geben wird. Da weiß ich noch nicht, ob ich es dann wirklich komplett in VR spiele, aber es hat zumindest eine Verbindung zu dem PlayStation VR-Setting gehabt, dass man da eben meistens auf einem Stuhl sitzt, nämlich Trover Saves the Universe. Ein ganz komisches Setup. Man spielt einen Typen, der, das musst du mir nochmal aushelfen, der irgendwie von Aliens irgendwie kontaktiert wird, die nur auf Stühlen sitzen können?
Gar nicht. Du bist ein Cheropian. Also das ist, ich weiß nicht, wie es in Deutsch ist, ich noch nicht. Aber du bist selber Bürger eines fiktiven Planeten, in dem alle Menschen oder alle Cheropier sich nur bewegen. Also sie sitzen auf Stühlen. Sie sind faul und sitzen auf Stühlen und im Spiel bewegt man sich entsprechend auch nur, indem man bestimmte Teleportpunkte ansteuert. Die sonstige Bewegung überlässt man seinem Sidekick, man selbst kann da nur rumgucken. Und das Problem, was diese Cheropia...
Kann ich mich mit identifizieren?
Absolut, können. Ich glaube, das ist auch genau der einerseits der Vorteil, dir wird nicht kotzübel, weil die Bewegung eben ausgeschaltet ist, glaubwürdig. Andererseits natürlich auch die nerdige Verneigung vor den Gamern und dem Vorwurf als Couch-Potato vielleicht dann nicht immer der aktivste Mensch zu sein. Ja, aber der Konflikt dahinter ist, um da kurz die Story anzureißen, es ist so, dass irgendein fieses Wesen, dessen Anfangsbuchstabe G ist, Gnorga, ich hab's vergessen, ist egal, irgendeine fiese Entität, klaut dein
Glorkon.
So, das könnte sein.
Glorkon.
Genau. Der klaut deine beiden Hunde, steckt sich die in die Augenhöhlen und hat jetzt irgendwie die Kraft, das Universum kaputt zu machen. Irgendwie sowas. Und du als Trover bist jetzt in der Verantwortung, bist der Dumme, du musst es.
Und wenn ihr jetzt sagt, Cherokees, Hunde in die Augen stecken, was ist denn das für ein Quatsch? Das kann ja nur von jemandem wie Justin Roiland kommen, dann seid ihr genau richtig. Das ist nämlich genau der auch die absurden Abenteuer von
Rick and Morty.
von Rick and Morty, genau, unsere zwei Lieblingsdimensionsreisenden Rick and Morty erfunden hat. Der hat irgendwie, glaube ich, Geschmack am Spieleerfinden gefunden. Der war ja auch mit Consultant Plus oder wie das hieß, Accounting Plus, hat er ja schon auch seine Stimme geliehen. Und der spricht auch wieder diese Figuren hier in diesem Spiel. Und ich liebe diesen Humor einfach. Also ich könnte mich da wegschmeißen. Das ist auch wieder in diesem Trover Saves the Universe einer der Highlights, glaube ich. Also man will das spielen und die ganzen Leute, die da saßen und dieses Spiel gespielt haben, die haben immer in sich reingekichert unter ihrer PSVR-Brille. Im Endeffekt ist es eigentlich ein Plattformer, ein lustiges, kleines, süßes Jump'n'Run, eben mit der Besonderheit, dass man so schräg auf die Fläche guckt und immer diese Stühle hin und her wechselt, aber witzigerweise auch in der 2D-Version. Also es ist kein reines PlayStation VR-exklusives Spiel, sondern auch in der 2D-Version ohne VR-Modus schaltest du zwischen diesen Stühlen hin und her und steuerst dann diesen Trover, der dann halt auf diesen Plattformen hin und her.
Ja, genau. Und da gibt es aber noch eine Ergänzung. Du bist in deinem Stuhl und hast auch nur die Möglichkeiten, die du da hast. Aber du steuerst eben eine weitere Figur. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du selbst bist Trover. Und du hast aber noch so ein langbeiniges lila Viech, das mit dir redet.
Ich dachte, das wäre der Trover.
Da bin ich ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Ist aber auch irrelevant, denn das ist die eigentliche, genau wie du schon sagst, das ist sozusagen die Spielachse. Also den man konventionell dann mit dem Analogstick dirigiert, um zum Beispiel, das konnte man in einem Demo-Level macht, andere Cherropia kaputt prügelt, springt oder irgendwelche Aufgaben erledigt. Das ist sozusagen im wahrsten Sinne für dich dann sind deine zwei Beine, die du da bewegen kannst. Aber es ist keine leere Hülle und das ist eben das, was du auch mit dem Kichern meintest. Es war absurd lustig. Es war, ich lache wirklich nicht so unglaublich häufig bei Videospielen, aber da, es war einfach nur genial. Die Sprachausgabe war toll, der Humor war einfach absurd und das war auch wieder total geil. Ich würde es tatsächlich in VR spielen, weil es sah fantastisch aus. Das ist ja so eine stilisierte, cartoonartige Optik, möchte ich mal meinen, die also nicht auf Realismus setzt, wie zum Beispiel an Iron Man, also verhältnismäßig realistisch, sondern von vornherein ein grafisches Konzept, was man sehr gut, glaube ich, mit limitierter Polygonzahl, mit all den stilistischen Erfordernissen einer solchen Welt in Einklang bringen kann und trotzdem das Gefühl hat, wow, das sieht richtig rund aus und glatt und insgesamt stimmig und glaubwürdig. Also das sah toll aus und war absurd lustig, aber funktioniert sicherlich in 2D auch genauso gut. Aber würde ich in VR spielen.
Meine einzige kleine Kritik wäre dann halt, dass wahrscheinlich nicht so Ideen drin sind wie bei Astrobot. Also Astrobot war ja gleiches Spielprinzip. Du schaust von schräg oben als Entität quasi auf die Spielwelt und steuerst eine Figur, die sich darin bewegt. Und du warst aber als VR-Mensch sozusagen direkt auch im Spiel eingebunden und musstest dann irgendwie zum Beispiel Bälle zurückköpfen, wurdest von Bienen mit Honig eingeschleimt und so weiter. Und da Trover jetzt auch in 2D rauskommt, können sie darauf wahrscheinlich nicht so direkt Bezug nehmen. Aber ich verstehe natürlich, dass ein Entwickler sagt, das ist uns noch ein bisschen zu wenig, ein reines PSVR-exklusives Spiel zu machen. Lass uns das auch in 2D veröffentlichen. Kommt übrigens auch für den Epic Store mal wieder, natürlich. Klar. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Also auch ein kleiner Geheimtipp für die Leute, die jetzt kein VR haben, da mal drauf zu gucken. Dann gab es noch vier kleinere Titel, die wir jetzt auch nicht mehr ganz so ausführlich besprechen. Everybody's Golf in VR war Everybody's Golf in VR. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Hat super funktioniert, hat Spaß gemacht. Wird auch ein exklusives Strecke, also eine exklusive Kurs heißt es ja beim Golf haben, mit 18 Löchern. Und ja, mich hat eigentlich eher gewundert, dass es nicht gleich schon zum Release der PlayStation VR dabei war. Was liegt denn näher, als ein Golfspiel zu machen? Das hat doch die Wii damals schon gezeigt, dass man jede Konsole mit einem Golfspiel launchen kann.
Ja, also absolut. Bin ich bei dir, hat sich gut gespielt. Auch also mit diesen ganzen Distanzen. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin der König des Courts. Entweder nennt man das Golfcourt, wie auch immer, aber wenn man des Golfplatzes. Es hat so gut und ich wurde auch applaudiert natürlich von den gut
gelaunten. Das hat nicht funktioniert. Das hat
sehr gut funktioniert. Oder ich bin extrem gut.
Sah auch so reduziert aus, hat Spaß gemacht und werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Dann Concrete Genie war das einzige Spiel, was wirklich nur so ein VR-Bonus-Level war. Das fand ich fast ein bisschen zu wenig. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Ich glaube, dass das Concrete Genie, die ist auch so ein 2D-Plattformer, wo es so um Figuren und Graffiti und so geht. Ich glaube, das wird richtig geil. Da hatte ich richtig Bock drauf und ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut, im Flug nach New York, das jetzt auch mal endlich in Aktion sehen zu können. Und dann haben wir dort aber nur quasi den, ich sag mal, Kreativmodus in VR erleben können. Das sind zwei so separierte Spielmodi, die aber eigentlich mit dem Hauptspiel gar nichts zu tun haben, wo du einfach so in einer 3D-Landschaft bunte Bilder malen kannst, halt in 3D, also so Landschaften und kleine Monster. War sehr entspannend, war so ein bisschen wie der Besuch eines Zen-Gartens, glaube ich, oder? Aber so, deswegen kaufe ich mir das Spiel, glaube ich.
Ja, ich habe auch nur Leuten über die Schulter geguckt. Ich habe selber nicht ausprobiert und mal geguckt und dann so gedacht, okay, so viel Zeit habe ich jetzt nicht, das lasse ich jetzt einfach mal links liegen, ob gerechtfertigt oder nicht. Das wird sich dann natürlich zeigen, aber ja, wie du schon sagst.
Dann hatten wir leider beide zu wenig Zeit, auch Ghost Giant auszuprobieren. Aber das, was uns unsere Kollegen, die da mit dabei waren, gesagt haben, scheint es wohl auch ein kleiner Geheimtipp zu sein. Da es hat so ein bisschen an Moss erinnert. Mhm. Also man ist auch so ein großes Wesen und da ist dann so ein kleines verängstigendes Wesen, so eine kleine Maus oder so, also so eine Art wie so eine Maus, die Hilfe braucht. Und die hat aber ganz viel Angst und so. Und du musst ihr dann so helfen, so ein bisschen auch kindergerechtes Abenteuer, aber sah super süß aus. Also hätte ich mir gerne noch angeschaut, aber wir wurden dann leider nach einigen Stunden rausgeschmissen, weil dann die US-Kollegen dran waren und wir leider nicht mehr alles
ausprobieren. Und die haben dann auch Burger bekommen am Buffet. Aber das ist nur so eine kleine
Randnotiz, ne? Aber es war noch amüsant, zum Abschluss dir zuzuschauen, wie du bei Five Nights at Freddy's Help Wanted erschrocken bist. Das müssen wir noch erwähnen.
Ja, das ist halt einfach auch wieder so ein Konzept. Es ist wie für VR gemacht. Also das ist ja eine Spielserie, die vor allem so unter Smartphone-Usern, sag ich mal, ich glaube, für Windows gibt es eben auch, die hat ja schon eine gewisse Historie als einfach als Erschrecker, wo es auch um nichts weiteres geht, als einen möglichst heftig mit Jumpscares die Nerven blank zu legen. Und diese Grundidee, die ja auch im Original schon relativ statisch ist von den Bewegungen her und durch die Inszenierung und die Atmosphäre irgendwie punktet und sich in den Wahnsinn treibt, das hat in VR, also es ist auch wie dafür gemacht. Die Grundidee, die man konnte, ich habe da zwei Levels gespielt, der eine eben, du sitzt als Nachtwächter in diesem Freddy's Diner, musst 5 Nächte überleben und das Problem ist, das Überleben bedeutet gegen zu überleben, indem man nicht getötet wird oder überrascht wird von diesen mechanischen Puppen. Da ist so eine mechatronische Band irgendwo auf der Bühne, weit weg, und die erwacht nachts zu leben und hat, glaube ich, nichts Besseres zu tun, als sich umzubringen. Und du sitzt da nur, guckst auf die Überwachungskameras, oh, eine der Schlagzeuger irgendwie hat seine Position verlassen. Ich check mal die anderen Überwachungskameras an meinem Überwachungskamerapult, wo der sich vielleicht gerade befinden könnte. Und bist die ganze Zeit so angespannt, guckst, weil er nähert sich, die Figuren nähern sich dir. Und links und rechts von dir können sie in deinen Überwachungsraum reinkommen. Und nur wenn du es schaffst, die Türen rechtzeitig zu schließen, dann kannst du sie abwehren. Alternativ kannst du kurz das Licht anmachen, um zu sehen, okay, der ist wirklich da. Jetzt sagt man, ist ja gar kein Problem. Dann lasse ich die Türen doch einfach zu, so schwer kann das nicht sein. Nein, das Problem ist nämlich eben das Licht anschalten, um sie zu erkennen, oder die Türen zumachen, um sie abzuwehren. Das kostet Energie, sogar sehr viel. Das bedeutet, du bist die ganze Zeit nur am Abwägen, wie nah lasse ich sie rankommen, wo sind sie überhaupt gerade, damit ich möglichst kurz nur die Tür schließe, um sie abzuwehren und dann wieder zu öffnen. Denn wenn die Energie weg ist, bist du eben auch tot und schutzlos. Und damit muss man die ganze Nacht eben damit zubringen, dieses Energiemanagement zu optimieren und seine Angst so weit an seine Grenzen zu gehen und so weit auf Sicherheit zu spielen, dass du halt eine Nacht überstehst. So war das auch im Original im Smartphone. Ich habe danach auch übrigens nochmal, ich habe mir das direkt runtergeladen danach, weil ich dachte, ey, komm, in VR glaube ich sofort. Das bringt dich ja zur Verzweiflung. Es ist so Jumpscare extrem, wie die dir ins Gesicht schreien und genau in dem Moment, wo du nicht guckst. Absolut, großartig gemacht. Ich liebe sowas, man muss es mögen. Sonst ist das, glaube ich, einfach nur eine Tortur. Habe ich gedacht,
es ist Jumpscare the Game. Absolut.
Und dann habe ich gedacht, nee, niemals. Auf dem Smartphone, das funktioniert nicht. Kleiner Bildschirm, ich habe es im Flugzeug ausprobiert. Als wir auf dem Weg zum Rollfeld waren, irgendwie dreimal unangenehm laut geschrien und habe ich es gelassen. Und dann habe ich das Chris gegeben und dann meinte er auch so, was, spielst du das jetzt schon wieder? Er sagt, ja, probier aus. Er hat sich auch angeguckt und er hat auch gezuckt und leicht aufgerufen. Und das ist einfach geil. Also,
es hat nicht umsonst so viel Fans gefunden in den letzten Jahren, ja, absolut. Und die Entwickler haben dann gesagt, okay, sie machen einfach nur diese Portierung von diesem Originalspiel und dann haben sie sich mit dem Entwickler eben zusammengesetzt und haben das immer weiter ausgebaut, weil ein großer Reiz von diesem Five Nights at Freddy's ist auch diese ganze Lore drumherum, dass nie so ganz klar ist, was ist denn jetzt eigentlich das Geheimnis hinter diesen Animatronics und so weiter. Und inzwischen ist es so aufgepumpt, also wir haben jetzt ja nur 3 von diesen Minispielen gesehen. 40 Minispiele haben die jetzt gemacht in diesem ganzen Universum. Ach. Also wir hatten dann eben noch, also außerhalb dieses einen Grundspiels mit den Schaltanlagen, gab es dann ja auch noch eins, wo man in so einem Schacht war. Und dann haben sie noch eins gemacht, wo man die Animatronics repariert. Und das war dann wie so ein Memo-Spiel. Also da sagt dann so eine Roboterstimme, nimm ein Auge raus, das rechte Auge, und lege es in die linke Schale. Öffne jetzt den Mund und nimm den dritten Zahn von links. Und wenn du da irgendeinen Fehler machst beim Putzen, dann jumpscared dir das Ding halt wieder irgendwie ins Gesicht. Und da soll es insgesamt eben 40 Spiele geben, bei denen dann die Fans auch wieder ganz viele neue Kleinigkeiten entdecken können. Also man sieht dann halt wirklich auch zum Beispiel mal so ein Animatronic, wie er aufgebaut ist, indem man ihn so auseinanderlegt und so weiter. Also ich glaube, das wird ein absolutes Fest für Fans dieser Reihe. Und ich werde jetzt, glaube ich, kein Five Nights at Freddy's Fan dadurch, aber ich fand, in VR hat es schon sehr, sehr gut funktioniert. Ob ich es mir jetzt kaufen würde, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ist eher so ein Fan-Collection.
Ja, ich würde es mir sofort kaufen. Aber ich glaube, dass ich finde es super. Ich mag das auch. Aber ich habe ja auch, weißt ja, du meinst eingangs ja die Reaktionen davon. Also man hat den ganzen Tag über ja immer mal Leute schreien hören und hat sich gewundert und immer gecheckt, ach, das waren gerade welche, die Five Nights at Freddy's gespielt haben. Und ich selber ja auch. Mich kickt das total. Also ich habe da keine Abnutzungserscheinung. Ich schrei laut auf. Initial danach muss man lachen. Okay, kurz die Brille runter. Okay, weiter geht's. Nächster Versuch. Also es ist wirklich eine Mischung aus Abscheu und Faszination. Und das zeigt aber irgendwie auch so die Grenzen. Das hat schon sowas von Mutprobe und ist damit natürlich auch potenziell Kassengift. Weil das ist, glaube ich, so eine ganz spannende Frage bei Horror und VR. Wie weit kann man da gehen in diesem Segment? Wie weit macht das Leuten noch Spaß? Wie weit ist es dann irgendwann auch schädlich, weil viele Leute sich bewusst dagegen entscheiden, weil sie sagen, es ist zu krass. Die Kitchen-Demo war ja so eins dieser Mutproben damals von Resident Evil, die schon so gezeigt hat, okay, das geht einigen Leuten einfach schon zu weit von der Immersion. Mhm. Spannend auf jeden Fall.
Ich fürchte halt bei Five Nights at Freddy's, dass es sich zu schnell abnutzt. Ja. Also wenn du halt 40 Spiele hast und jedes Mal dieser Jumpscare kommt, ich weiß nicht, ob das dann noch so reizvoll ist. Ja. Also dieses Hauptspiel ja, als kleiner Download-Titel, aber als Sammlung mit 40 Spielen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sich über die ganze Laufzeit trägt, außer man ist halt wirklich hart.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, da muss man, was man da sehen konnte, die haben sich schon sehr viel, wie du auch gesagt hast, viel Mühe gegeben, haben sich viele Gedanken gemacht, wie man dieses Grund-Jumpscare-Idee mit diesen Animatronics-Puppen vielseitig einsetzt. Und das nur in Minispielform ist für mich auch in Ordnung. Wenn es 40 Stück sind, die eine vergleichbare Qualität haben, dann muss man schon sagen, ihr wart schon kreativ. Das ist jetzt nicht einfach nur billig. Hm. Also der Effekt ist billig, worauf es hinaus zielt, wenn man Jumpscares nicht mag, keine Frage. Aber das, was man macht, um da hinzukommen, die Aufgaben, die man macht, die hatten alle schon immer so einen Twist und so was Besonderes, finde ich cool. Also da habe ich schon schlechtere Minispiele gespielt.
Absolut, ja. Wunderbar, das waren die 8 Spiele, die wir da gesehen haben. War ein cooler Trip. Man kann das alles auch nochmal bei euch sehen. Ihr habt in Game 2 in der letzten Folge ja auch nochmal einen Bericht darüber gemacht, die ganzen Sachen auch nochmal gezeigt. Da kann man den ein oder anderen Podcaster vielleicht auch sehen, den ihr kennen könntet.
Ja, du warst ja auch
zu sehen. Der da vielleicht auch in der Gegend rumsteht, genau. Deswegen schaut mal auf Game 2 vorbei im YouTube-Kanal. Da ist die Folge jetzt auch schon online. Müsste die vorletzte
jetzt gewesen sein. Genau, ich glaube, es ist die 110. Steht aber auch fett und prominent im Titel. Also
Verlinken wir auch nochmal. Und ihr habt auch nochmal so ein bisschen drumherum, also so über VR im Generellen auch nochmal ein bisschen berichtet. Fand ich sehr schön.
Ja, wir haben sehr angedickt, um das Ganze eben nicht zu monothematisch zu machen, so ein bisschen. Also jetzt nur Sony PSVR.
Das ist nicht nur
PSVR. Sondern einfach mal gucken, wo stehen wir denn gerade. Es ist ein mega langer Bericht, aber es freut mich, wenn er dir gefällt. Ich würde den Nachhinein ein bisschen kürzer machen, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ist auf jeden Fall.
Nee, also, ich meine, kürzen hilft ja immer, aber ich finde überhaupt, VR kommt ja oft zu kurz. Von daher habe ich mich gefreut, dass es da so ein Gewicht dann auch hatte.
In der und vielleicht, wenn ich das noch abschließend aus meiner Sicht sagen darf, so sehr wir am Anfang, ich ja auch sagte, man war so ein bisschen enttäuscht, als man gehört hat, was es alles gibt. So, also vom Wow-Faktor erstmal. Wenn man diese ganzen Sachen spielt, dann muss man schon sagen, das, was wir da gesehen haben, war extrem vielseitig, also sowohl thematisch als auch spielerisch und hat schon gezeigt, wie viel Potenzial und wie viele Möglichkeiten in VR einfach stecken. Also von der kleinen Idee bis zum kompletten Spiel, vom konventionellen Konzept bis zum dafür gemachten Spaß- oder Gruselsimulator. Das ist schon, es ist ein super spannendes Thema nach wie vor VR. Und ich glaube, viele Leute, die immer noch sehr skeptisch sind, habe ich den Eindruck, die haben es auch noch nie ausprobiert. Denn wenn man das wirklich mal macht und sich die Mühe macht, und das ist ja sowohl der Preispunkt als auch der Aufwand teilweise relativ hoch, dann sieht man schon, wow, das ist schon eher ein zukunftsgerichtetes Spielerlebnis, was über Trickery, sagen wir mal, doch hinausgeht. da ist sehr viel Potenzial. Ja. Und da bin ich auch gespannt entsprechend, wie sich das entwickelt. Und ja, da hat dieser PSVR-Event auf jeden Fall gezeigt, ja, das ist einiges dabei, also stagniert auf jeden Fall nicht das Thema.
Nee, also da muss man Sony wirklich loben. Diese Auswahl an Titeln, die war wirklich von kleinen Golfsimulator erschreckend bis hin zu einem vollwertigen Fullspiel, wo sich wirklich niemand beschweren kann, wie No Man's Sky, war wirklich alles dabei. Ich verstehe aber auch jeden, der momentan sagt, ich warte noch ab, weil halt so gefühlt die nächste Generation um die Ecke lauert. Also kann ja nicht mehr allzu lang dauern. Also spätestens auf der E3 kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie was Neues angekündigt wird für die nächste Generation. Vielleicht kabellos oder irgendwie was. Wahrscheinlich noch nicht so auf dem Konsolenmarkt, aber bei den großen bei den großen PC-Herstellern, denke ich, da tut sich ja jetzt auch schon ganz viel. Also ich kann es verstehen, wenn man da immer noch ein bisschen skeptisch der VR-Sache gegenübersteht. Aber die, die es haben, die sind eigentlich alle auch sehr zufrieden, weil es gibt wirklich genügend Titel und genügend Abwechslung im VR-Markt. Das hat der Event auch mal wieder bewiesen.
Ja, da bin ich bei dir.
Wunderbar, dann danke ich dir für diesen Besuch, für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, über PSVR zu reden hier bei Insert Moin on Tour mit unserem Bericht aus New York. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.